stehen 2. Könige 4. Wir besprechen das Leben des Propheten Elisa. Wir sind da mittendrin. 2. Könige 4. Es sind gar nicht genug Bibeln da. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Irgendwas funktioniert bei uns nicht. Ja, 2. Könige 4, Vers 8. Und es begab sich zu der Zeit, dass Elisa ging nach Sunem. Das war ganz im Norden von Israel. Daselbst war eine reiche Frau. Die hielt ihn, die lud ihn ein, die hielten fest, dass er bei ihr aß. Und so oft er daselbst durchzog, kehrte er zu ihr ein und aß bei ihr. Und sie sprach zu ihrem Manne, siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer da hier durchgeht. Lass uns ihm eine kleine bretterne Kammer oben machen, auf dem Dachboden, und ein Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinsetzen, auf dass er, wenn er zu uns kommt, dahin sich tue. Und es begab sich zu der Zeit, dass er hineinkam und legte sich oben in die Kammer und schlief darin, also wohnte darin. Nicht wahr, er war wie Jesus, der kein Platz, wo er sein Haupt hinlegte. Nun hat ihm also diese Frau eine kleine Bleibe geschaffen, wo er einkehren kann. Und er sprach zu seinem Diener Gehasi, rufe die Sunamitin. Und da er sie rief, trat sie vor ihn. Und er sprach zu ihm, sage ihr, siehe, du hast uns allen diesen Dienst getan, was soll ich dir tun? Hast du eine Sache an König oder an Feldhauptmann, also das wäre Göring oder so, wissen Sie so, nicht verstehen. Sie sprach, bei uns Adenauer, Klopke oder so, nicht also. Sie sprach, ich wohne unter meinem Volke. Er sprach, was ist ihr denn zu tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn, ihr Mann ist alt. Er sprach, rufe sie. Und da er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach, um diese Zeit über ein Jahr sollst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach, nicht, Herr. Du Mann Gottes, lüge deiner Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit über ein Jahr, wie er Elisa verheißen hatte. Ich muss zuerst über den Ort Sunem sprechen. Sunem, im Norden Israels liegt, heißt auf Deutsch, merkwürdiger Name, zwei Ruheorte. Und ich finde, der Name passt wunderschön. Zwei Ruheorte. Denn tatsächlich hat er Elisa nun zwei Ruheorte. Er hat erstens jetzt die kleine bretterne Kammer. Er glich mehr an Jesus, der sagte, die Füchse haben Ruhm und die Vögel im Himmel haben ihre Nester. Des Menschen, Sohn hat nicht, wo sein Haupt hinlege. So ging es dem Propheten auch. Nun hat diese reiche Frau ihm da so am Dachboden einen Ruheort geschaffen. Ich weiß, so drastisch geschildert, wie das primitiv eingerichtet wird, ein Prophet und ein Stuhl und ein Tisch und ein Leuchter. Mehr braucht er nicht. Das ist der eine Ruheort, den er hat. Elisa hat immer noch einen anderen Ruheort, auch wenn er ruhelos durchs Land zog als Bote Gottes, nämlich, soll ich so sagen, den Ruheort am Herzen Gottes. Und als ich darüber nachdachte, über diesen merkwürdigen Ort Sunem, wo er nun zwei Ruheorte heißt das, nicht? Und er tatsächlich neben seinem geistlichen Ruheort noch einen irdischen Ruheort hat, da habe ich gedacht, nun, eigentlich geht es allen Kindern Gottes so, ich weiß nicht, ob sie denen gehören, damit, dass sie getauft sind, gehören sie noch nicht zum Kindern Gottes. Man wird ins Reich Gottes hineingeboren durch eine Wiedergeburt, nicht? Aber wenn sie zum Volke Gottes gehören und von Herzen glauben an den Herrn Jesus, dann sind sie auch in zwei Ruheorte zu Hause. Dann haben sie auch zwei Ruheorte, irdischen Ruheort. Sie haben doch alle eine Wohnung, nicht? Der eine hat es ein bisschen komfortabler, der andere ein bisschen weniger komfortabel, manche mittendurch, wie ich, nicht? Aber wir haben einen Ruheort, wo wir zu Hause sind. Mein Haus ist meine Burg. Wenn die Haustür ins Schloss fällt, nicht, dann fühlt man sich wohl. Geht ihn doch so, nicht? Aber wohl dem, der auch den zweiten Ruheort hat, von dem in unser Liederbuch singt: Ruhe fand hier mein Gewissen, denn sein Blut, o reicher Quell, hat von allen meinen Sünden mich gewaschen, rein Herr. Sehen Sie, was ein Weltmensch ist, der hat nur den einen Ruheort, der wohnt nie in Sunem. Der hat immer nur einen Ruheort da, wo er sich hier angesiedelt hat. Und den verliert man eines Tages. Nee? Ganz bestimmt im Sterben. Ganz bestimmt im Sterben. Und dann ist man heimatlos. Das ist schrecklich, nicht? Sterben müssen und heimatlos in die Ewigkeit gehen. So eine Frage, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Habe ich da eine Wohnung? Jesus sagt, mein Vaters Haus sind viele Wohnungen, aber Kinder Gottes dürfen hier schon zu Hause sein, im Frieden Gottes. Es muss schlimm sein, wenn man bloß den einen Ruheort seiner irdischen Wohnung hat. Es kann einem ja jetzt schon passieren, dass man den irdischen Ruheort verliert. Sehen Sie, mir ist es so wichtig, weil ich mal in meinem Leben einen Augenblick hatte, wo ich meinen irdischen Ruheort verloren hatte. Das war im Jahr 43, als am 5. März der schreckliche Bombenangriff war und mein Haus abbrannte. Und man hätte es löschen können, aber war die Wasserleitung kaputt und alles und war aus. Und am nächsten Morgen sah ich in meiner Familie, abgebrannt, die Kinder waren noch klein, bei meinem Picard schauen. Dessen Wohnung, Weigelstraße 27, war neu erhalten geblieben. Und dann sagte ich: Kinder, jetzt sind wir tatsächlich heimatlos. Wir wissen, wir können bei den Schauens nicht bleiben, die wohnten eng. Was machen wir jetzt, nicht? Da standen wir mit unserem, wie sagt man, gewaschenen Hals, nicht? Jetzt sind wir wirklich heimatlos. Im Moment überfiel mich das, man hat doch immer hier einen Ruheort gehabt, nicht? Mein Elternhaus früher und dann hat man Weigelstraße 9, das war ein Haus mit 16 Zimmern, das war ein Ruheort, der konnte sich sehen lassen, nicht? Nun war er weg. Und dann sagt er: Schauen, mein Vikar, manche haben ihn noch gekannt, nicht? Sagt er: Wir wollen jetzt Mornandacht halten. So sang man ein Lied. Und dann nahm ich das Losungsbuch, Sie kennen das Losungsbuch der Brüdergemeinde. Und dann haut das mich beinahe vom Stuhl runter. Als da in der Losung an dem Morgen steht, Psalm 84, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie junge Hecken. Deine Altäre, Herr Zebaut, mein König und mein Gott. Das ist nur biblische Bildersprache, da verstehen Sie es nicht schnell. Ein Vogel hat ein Nest und so sagt der Psalmsänger, so hat die unruhige Herz, das wie ein Vogel hin und her flattert, ein Nest gefunden. Und das Nest, wo meine unruhige Seele zu Hause ist, ist am Altar Gottes. Der Altar Gottes ist das Kreuz von Golgatha. Auf diesem Altar ist das gewaltigste, ewig gültige Opfer geopfert worden, nämlich der Sohn Gottes. Siehe, da ist Gottes Lamm. Jesus ist hoher Priester und Lamm zugleich. Müssen Sie schwer merken, nicht? Als Jesus zum Kreuz geht, da trägt er den Altar hin, da schreit der hohe Priester zum Versöhnungsopfer und dann legt er sich selber aufs Kreuz und opfert sich, weil es kein besseres gibt. Und unter diesem Kreuz kommt unsere unruhige Seele zum Frieden. Wer meine etwas schwierige Predigt am Sonntag mitgekriegt hat, hat es begriffen. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist, aber wenn ich es jetzt einfach so sage: Bei Jesu Kreuz kommt unsere unruhige Seele zum Frieden. Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ihr Nest. Dein Altar, mein König und mein Gott. Und im Augenblick, ich musste heulen, da habe ich gesagt: Kinder, jetzt haben wir die irdische Heimat verloren. Aber diese Heimat am Kreuz von Golgatha, dieser zweite Ruheort, den kann mir kein Bombenangriff wegnehmen und kein Nazi wegnehmen. Der bleibt mir. Nicht, der bleibt mir. Andere Ruheorte irdischen hat man wieder geschaffen, nicht? Das. Aber wie arm die Menschen, denen der irdische Ruheort genommen wird und die nicht mehr den himmlischen haben beim Kreuze Jesu. Sie verstehen, nicht? zwei Ruheorte, Sunem. Ich wünsche, dass sie alle in Sunem wohnen. Dass sie, wenn sie nach Hause kommen, sagen, jetzt bin ich zu Hause hier, mein Ruheort. Aber wir wissen noch, wenn ich den weggenommen bekäme, ich habe den anderen Ruheort, dein Altar, mein Gott, unter Jesu Kreuz, wo die unruhige Seele, die wie eine Schwalbe hin und her fliegt, zum Frieden gekommen ist. Das war für mich damals außerordentlich eindrücklich, und als ich heute von dem Sunem las, da musste ich daran wieder denken, wie mir es groß wurde, dieses Zuhause-Sein am Herzen Gottes. Wer unter Jesu Kreuz angekommen ist, der ist bei Gott zu Hause, geht im Gebet aus und ein, hat dann Ruhe auf. Und wie kommt da unser Herz zur Ruhe dann, nicht wahr? Es gibt so ein Gedicht von Kögel, nicht? Das hat er gedichtet für einen Grabstein auf Sylt. Die hatten so einen Friedhof, wo die Leichen heimatloser Seeleute angeschwemmt werden, deren Namen man nicht kennt. Die werden da beerdigt. Und da hat der frühere Hofprediger Kögel ein Gedicht gemacht, was auf dem Grabstein, wir sind ein Volk vom Strom der Zeit, gespült zum Erdeneiland. Voll Unfall und voll Herzeleid, bis heim uns holte Heiland. Und dann kommt es, das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Ich wünsche Ihnen eine schöne irdische Heimat, aber ich wünsche noch mehr, dass Sie das wissen, dass wir im Grunde ja hier Heimatlose sind. Das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Dass Sie also zwei Ruheorte kennen und in Sunem gelagert sind und zu Hause sind. Ich muss einen Moment auf diese reiche Frau zu sprechen kommen. Die hat gewusst, dass es eine gesegnete Sache ist, wenn man sein Haus aufmacht für Kinder Gottes. Deshalb schade, dass man heute so beengt wohnt, dass man das gar nicht mehr richtig kann. Wir haben ein Elternhaus gehabt, das war ein großes Pfarrhaus. Da haben wir in einem Sommermahl in Frankfurt 70 Logiergäste gehabt. Ich wurde dauernd ausquartiert, irgendwo auf dem Boden. Da sagte ich jetzt, Mama, mal wütend, ich war ein umgekehrter Bursche, jetzt kriegt unser Gasthaus einen Namen, das Gasthaus zum wilden Lamm. Sagt sie, wieso wilden Lamm sei, weil Lamm wild werden kann, wenn es dauernd ausquartiert wird, nicht wahr? Da sagt meine Mutter, du bist so dumm, dass wenn es weh tät, schließt gen Himmel. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, sie hat recht. Was war das für ein Reichtum unserer Jugendzeit, dass so viel interessante Knechte Gottes in mein Elternhaus einkehrten. Nicht? Ob das ein schlichter Missionar war, der unter Italienern arbeitete, oder er in den Kirchenfürst. Wissen Sie, damals fuhr man noch nicht im Auto. Da ging alles mit der Bahn. Und Frankfurt ist so ein Knotenpunkt. Da machte jeder mal Halt. Nicht? Und da blieb er bei Buschens. Nicht? Und es war ein ungeheurer Segen, der ins unser Haus kam. Wie viel ist da gebetet worden von Knechten und Mägden Gottes? Nicht? Die Gräfin Latour, diese Frau, die der innere Mission in Österreich gegründet hat, die habe ich da als Knabe gesehen, nicht? Und die interessantesten Leute, Sie kennen das ja, Gräfin Latour. Hatte mir einen Eindruck gemacht, solche Persönlichkeiten. Sehen Sie zu, dass Sie doch ab und zu mal so Kinder Gottes ins Haus kriegen. Das ist einfach ein Segen drin, einfach ein Segen drin. Wenn Sie Terstings Ruhkonferenz ist, dass Sie einfach mal so einen auswärtigen Gast mitnehmen sagen, so, du isst bei uns zu Mittag. So, verstehen Sie? Da ist ein Segen drin. In Württemberg wird das ganz anders gepflegt als in unseren Großstädten. Da sind so Gemeinschaftskonferenzen, so bäuerliche, gewöhnlich samstags. Und dann wandert man morgens los in aller Frühe herrlich durch die Berge und Täler. Und dann kommt man ins Dorf und da stehen sie schon, jetzt kommen sie auch zu uns. Da gibt es Nudelsuppe und Rindfleisch, das gehört dazu, nicht? Dann ist man da, da sitzt man so im Bauernhaus, es geht primitiv zu, aber da kommen die Brüder von weit her und da geht man Stunde und nachher geht man anders aus zum Kaffee trinken. Und das gehört dazu, verstehen Sie, diese Gastfreundschaft, diese Gemeinschaft. Reißen Sie ein bisschen drum, bei unserer Terstegen-Zug-Konferenz, bei so Gelegenheiten, auch Gäste ins Haus zu kriegen. Kinder Gottes, vielleicht ganz schlichte, ist ein Segen drin, ein großer Segen drin. Tut mir auch zu leid, wenn die so so Auswärtige dann da bei der Terstegen-Zug-Konferenz da so rumsitzen bis um zwei. Da denke ich oft, ich wünsche, dass jeder sich so einen Krabbstein, aber komm, geh mit mir nach Hause. Oder iss mit uns hier, ich lade dich ein. Verstehen Sie? Ich war in der DDR und da hatte mich ein alter Bruder Vogt eingeladen, seit 8 Jahren. Und bis ich endlich zusagte in Rathenow, da ist er gerade heimgerufen worden, hat nicht mehr erlebt. Meine Zusage hat er noch erlebt, hat er sich kräftig gefreut, wie ich hinkam, war er nicht mehr da. Nur hat seine Witwe mich eingeladen, in so einem kleinen Häuschen da draußen. Große Aufregung, wissen Sie, die Bohnen, die haben wir selber eingemacht, das Kaninchen haben wir geschlachtet von Onkel Willi und so, nicht? Kaninchen von Onkel Willi, das wurde dauernd getrieben, nicht? Und dann macht sie so, zeigt sie mir so ihre kleine Wohnung, da war so ein Kämmerchen, sagt sie, hier hätten sie wohnen sollen. Wissen Sie, hier hat, in diesem Kämmerchen hat ihr Vater schon gewohnt. In dem Kämmerchen hat ihr Bruder Johannes gewohnt. Und da dachte ich, was ist durch dieses Zimmerchen so durchgegangen an Volk Gottes? Da hängt ein Stück Geschichte dran. So einfach ein Arbeiterhaus, nicht? Aber das ist jetzt nicht so furchtbar geistlich wichtig, aber ich muss doch eben ernähren. Wer? Wichtiger ist mir, dass hier steht von der reichen Frau, die dem Elisa so freundlich aufnimmt. Aber dass der Mann eigentlich gar nicht vorkommt. Höchstens, dass er mal vorkommt, der wäre schon ein bisschen alt, nicht? Sonst ist nichts von ihm zu sagen, von dem alten Knasterbart. Ja. Wissen Sie, mich regt es manchmal so ein bisschen auf, dass hier eine ganze Reihe Frauen sind, die treu die Bibelstunde kommen, aber wo ist der Mann? Ich habe mal gedacht, sollen alle mal die Hand hochheben, nicht wahr, dass wir die Männer jetzt dann zu den Frauen hinschicken und sagen, den Mann mal vornehmen, nicht? Nur vielleicht täten es die Frauen umgern. Wo sind die Männer? Das regt mich auf, weil das, was schiefgelaufen ist, das, es gibt so früher wie Familien, wo der Vater selbstverständlich sagte, die Mutter in die Kirche geht, ganz in Ordnung. Mutterchen, ich bringe dich sogar im Auto in die Bibelstunde, aber dann drehe ich bei, ich gehe inzwischen Kegeln, ich hole dich um 10 wieder ab, so, nicht? Da ist doch was schiefgelaufen, denn der Herr Jesus hat mit 12 Jüngern angefangen. Gut, zugegeben, die ersten tapferen Bekenner waren Frauen, muss ich wieder sagen. An Ostermorgen waren die Frauen da, nicht die Männer, nicht? Wie ich immer überzeugt bin, dass sie kluger und tapferer sind als wir Männer, nicht wahr? Aber keine Revolution, meine lieben Brüder, sie sind in der Minorität. Sie sind in der Minorität. Aber es ist was schiefgelaufen da, nicht? Jesus hat 12 Jünger gesammelt. Und da hat es mich heute Morgen, in aller Frühe habe ich mit dem Text gesessen und gestern Abend, getröstet, dass es damals auch schon so war. Dass die Frauen einfach offener sind fürs Reich Gottes. Das ist eine Ehrensache für die Frauen und eine Schande für die Männer, nicht? So ist doch, dass diese Frau, ich habe gemerkt, dass dieser Mann, der hier durchgeht, ein Heiliger Gottes ist. Gut, der Mann hat nichts dagegen. Er bezahlt die Bretterbude, er bezahlt den Leuchter, das Bett, den Tisch und den Stuhl, hat nichts dagegen. Goldig von dem Mann. Aber er selber ist draußen, nicht? Oh, diese Sorte Männer, die können ihren Ohren reiben, nicht? Bestellen Sie es, wenn Sie zu Hause so einen haben. Es ist bei unserer Evangelisation oft schwer, bis der Moment kommt, wo die Männer anfangen zu kommen. Das war ein Raten oder so. Und dann war es schön, nicht? Wie sie endlich ankamen, die Burschen. Als der Paulus in Korinth anfing, da sprach er als erstes zu einigen Frauen, die zum Gebet zusammenkamen. Und da tat der Herr der Lydia das Herz auf einer Kosmetikerin, einer Dame, die im Modesalon unterhielt, Purpurkrämerin, das ist nur verkehrt übersetzt. Es war eine ganz moderne Dame in Philippi, da tat der Herr das Herz auf, das sich bekehrte. Das erste Herz, das in Europa Christ wurde, war eine Frau. Nicht? War eine Frau. Ihr lieben Männer, wir müssen uns dazu halten. Nicht? Wir müssen uns dazu halten. Nicht? Wir müssen uns dazu halten. Haben Sie verstanden, was ich meine? Und ich bin froh für jeden Mann, der hier ist. Hoffentlich ist keiner von Ihnen bloß am Sprung hier. Sondern wirklich, dass auch das letzte Tunsreich Gottes reinkommt. Immerhin, ich muss den Mann jetzt doch mal ein bisschen anerkennen. Er hat das nicht nur geduldet, sondern arrangiert. Die Frau konnte das ja nur vorschlagen, der Mann muss es machen. Und ich denke, dass Gott das auch anerkennt. Man kann nicht durch Werke selig werden, aber Gott achtet auch kein Werk, das seinen Kindern getan wird, gering. Also, es wird in der Matthäus 21 erzählt, da sagt Jesus, schilder den Tag des Gerichtes. Da wird er zu einem sagen, kommt her, ihr Gesegneten. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich getränkt. Ich bin gefangen gewesen, ihr habt mich besucht. Da werden die sagen, Herr, wann war das? Wir haben dich ja gar nicht gekannt. Wir haben dich ja gar nicht gekannt. Da sagt er, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder habt ihr mir getan. Meine Freunde, hier ist nicht von der allgemeinen Wohlfahrtspflege die Rede, sondern Jesus nennt die Gläubigen seine Brüder und Schwestern. Und er sagt, weil der Herr Jesus mit seiner Gemeinde ganz fest verbunden ist, sein Leib, sagt er, was meiner Gemeinde Gutes getan wird, das will ich nicht vergessen. So denke ich, dass der Herr dem Mann doch noch seine Bretterbude anerkennt und sagt, hast meinem einsamen Elisa Gutes getan. Meine Freunde, ich saß in meinem Gefängnis und hatte einen Nervenklaps. Auf einmal war es aus, ich konnte nicht mehr. Und da habe ich geheult, es war kalt, ich fror und hungrig und kriegte nichts. Und nichts zu lesen, auf einmal war es aus, ich kriegte den Knaps. Es ist nicht leicht, aufs Geringste zu leiden. Wir sind keine Helden. Und da hört es der Leiter von dem kleinen Gefängnis und sagt, ach, Sie müssen aber auf andere Gedanken kommen, das zu lesen bringen. Ich glaube, ich erzählte schon oft, und bringt mir eine deutsche Yachtzeitung. Da stand vorne von Bauerbau drin und Fasan und so, nicht? Von Dackelzucht und was weiß ich alles, nicht? Nun muss ich sagen, ein geistlicher Trost wäre mir lieber gewesen. Und die Yachtzeitung interessiert mich nicht so fürchterlich. Aber die Liebe von dem Mann, der sich was ausgedacht hatte, hat mir so wohl getan, dass ich wieder auf beide Beine kam. Und ich habe manchmal gedacht, wenn der Tag des Gerichtes kommt, dann will ich mir an Jesus sagen, Herr Jesus, ist dieser Kerl zu den Rechten, der hat in der dunkelsten Stunden meines Lebens, als dein Knecht zusammenbrach, hat er mir Gutes getan. War bloß eine Yachtzeitung, hat er Gutes getan. Herr Jesus, der muss zur Rechten stellen. Glauben Sie nicht, dass ein Mensch, der den Herrn Jesus von sich stößt, mit solchen Sachen selig werden kann. Verstehen Sie? Aber der Herr will denen, die ihn nicht gekannt haben, das nicht vergessen, was sie seiner Gemeinde getan haben. So, das war das Erste, was ich sagen musste. Jetzt kommt mein Zweites. Geld ist ja warm, da bin ich mir so einhalten. Geht. Ich habe immer so Angst, dass Sie einschlafen, Sie müde werden und aber es ist natürlich ein Vogel. Also jetzt werfen wir einen Blick auf den Propheten. Und nun müssen Sie mir ein wenig folgen. Jetzt gehe ich mal wieder in meine lieblingswarm alttestamentliche Auslegung. Der Prophet zieht ein. Und nun würde ich denken, dass er also sehr demütig der reichen Frau sagt, also gnädige Frau, ich bin furchtbar dankbar, nicht für das Kämmerchen da. Kann ich ihm vielleicht dafür die Kohle aus dem Keller holen oder die sowas, nicht? Stattdessen, meine Freunde, macht dieser Prophet Gottes was anders. Er sagt seinem Diener Gehasi, hol die Frau mal her. Na, ich meine, er muss da zu ihr gehen, nicht? Holen Sie mal her. Als sie kommt, da sitzt er auf dem Stuhl da. Und da sagt er zum Gehasi, frag sie, was sie gern will. Sie hat einen Wunsch frei. Sie müssen mal reingucken. Also es ist geradezu doll, wie majestätisch der hier auftritt. Da er sie rief, trat sie vor ihn. Das ist ein Ausdruck, ich trete von Richter, ich trete von König, nicht? Die Frau, die reiche Frau, die ihm also hier Freundlichkeit erweist, die tritt vor ihn. Man spürt, wie königlich er da sitzt. Und die Frau kann froh sein, dass sie mit ihm reden darf. So. Versteht, das ganze Gehabe ist ein Wunschfrei. Ja, wer hat denn hier geschenkt? Die Frau hat gesagt, Elisa will ihr Gutes tun, sagt er, hat einen Wunschfrei. Nee, bitte. Er tut, als wenn er der Gebende wäre. Die ganze Sache ist so, dass man entweder sagen muss, der benimmt sich hier ja unglaublich, aber ein Rübel benimmt sich auch wieder nicht so. Nein, man muss kapieren, er benimmt sich königlich. Dieser Prophet tritt auf wie ein König. Und nun kommt noch ein dritter Prophet, König. Und dann sagt er, vielleicht, er bietet sich als Mittler an. Vielleicht hat sie eine Sache beim König oder beim Feldhauptmann, das muss also damals ein einflussreicher Mann gewesen sein, nicht? Wenn sie was hat, bin ich gern bereit, als Mittler aufzutreten. Dieser Prophet hat ein königliches Gehabe und bietet sich als Mittler an. Meine Freunde, wer eine biblische Ahnung hat, der fühlt, das ist bloß eine ganz hauchdünne Schicht dazwischen und dann ist von Jesus die Rede. Jesus ist Prophet Gottes, sogar das Wort Gottes wird er genannt. Er ist König und er ist der Mittler bei einer ganz anderen Instanz als beim König aller Könige, bei Gott. Das heißt, ich möchte jetzt mal mit Ihnen so eine Viertelstunde das traktieren, wie hier gleichsam im Alten Testament heimlich schon Jesus gezeigt wird. Ich möchte nicht müde werden, damit Sie, wenn ich mal nicht mehr da bin, richtig das Alte Testament lesen können. Möchte ich müde werden, darauf hinzuweisen, dass Jesus gesagt hat, suchet in der Schrift, damals gab es nur das Alte Testament, sie ist die von mir zeugt. In tausend Weisen zeugt das Alte Testament von Jesus, so dass uns in den Gestalten des Alten Testaments Jesus heimlich vorgebildet wird. Das ist aber auch kein Wunder. Meine Freunde, Menschen, die unter die Zucht des Heiligen Geistes kommen, die den Gehorsam des Glaubens, wie unser Bruder Groß in Herz begrüßt, ich freue mich, dich zu sehen, meine Lieben, haben wir gesehen, wie unser Bruder Groß eben sagte, das gehört nicht dazu, wer unter Zucht des Geistes steht, dem bildet der Heilige Geist um, das wissen Sie hoffentlich. Nach welchem Modell denn? Nach welchem Modell sollen wir umgestaltet werden? Nach Jesus. Wenn der Heilige Geist einen Mann erfüllt im alten Bunde, durch und durch erfüllte wie den Elia, dann kann der ja nur nach dem Modell Jesus gestaltet werden. Und je mehr vom Geist Gottes erfüllt ist, desto mehr deutet er Jesus an, wie ein Schatten einen Menschen andeutet. Ist Ihnen das deutlich? Und nun muss ich also hier sagen, hier wird also Jesus gezeigt. Prophet, König und Vermittler, das sind die drei Ämter des Herrn Jesus. Sehen Sie, der Herr, als der Heiland auftrat, da war die, es ist ein bisschen schwer, aber Sie müssen, hier ist fortgeschritten, nicht wahr? Ich kann nicht nur evangelisieren. Als der Herr Jesus auftrat, da war die Frage, bist du der Christus? Das heißt der Gesalbte. Oder auf Hebräisch der Messias. Man wartete auf den Christus. Jesus sein Name, Christus sein Titel, man wartete auf den Christus oder Messias. Das ist beide mal dasselbe, eine Hebräisch, andere Griechisch. Man hat in Israel deutliche Vorstellungen davon, was der Christus sein sollte. Davon ist im Alten Testament deutlich die Rede. Er sollte König sein, Prophet Gottes und Priester. Das sind nämlich im Volke Gottes des Alten Bundes die drei großen Ämter gewesen. Der hohe Priester ging in den Tempel und brachte das Opfer und wurde Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Prophet war der Mund Gottes. Als Propheten haben nicht bloß Zukunft vorbeigesagt, sondern haben den Willen Gottes verkündigt. und die Könige sollten über Gottes Volk regieren. Und nun wurden die Könige, Propheten und Priester nichts nutzig. Und da hat der Herr verheißen, es kommt einer, der wird König, Priester und Prophet zugleich sein. Das ist der Christus. Und verstehen Sie, als Jesus auftrat, lesen Sie Johannes 1, da sagt ein Jünger zum anderen, wir haben den gefunden, von dem der Bibel steht, den Messias, den Christus. Das ist die Frage der Bibel, ist der Mann Jesus der Christus? Die Juden sagen, nein, wir warten heute noch auf den Christus, auf den König, Priester, Prophet. Wir glauben, er ist in Jesus gekommen. Diese drei Ämter, die ich am Elia hier sehe, sind mir bei meinem Heiland so wichtig für mein persönliches Leben. Er ist Prophet. Ach, meine Freunde, wie oft in meinem Leben hätte ich gern so einen Elia zur Seite gehabt und gesagt, sag mir auch den Willen Gottes. Was soll ich tun, nicht? Nun ist Jesus unser Prophet. Und man darf von ihm den Willen Gottes wirklich erfahren. Das ist mir so wichtig, dass wir in unserer Lebensführung Jesus fragen, ist das dein Wille? Lassen sich von Jesus führen. Ihr jungen Leute, ihr heiratet, euch verlobt, fragt ihn. In Berufsfragen, Jesus leitet. Er sagt uns den Willen Gottes. Er ist König, wir dürfen vor ihn treten und ihm unser Herz und Gehorsam zu Füßen legen. Und ich darf wissen, dass er einmal König über alle Könige sein wird. Und er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. So steht im Neuen Testament. Es ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Ist Ihnen deutlich geworden, wie hier Jesus vorgebildet wird in den drei Ämtern? Lassen Sie uns eben, es ist unverschämt heißen, ich sehe viele, dass Ihnen müde werden, die gucken mich vergleichs an. Lassen Sie eben noch ein Vers singen. Nicht? Lassen Sie uns eben ein Vers singen aus dem Adventslied. Wo ist das? Da kommt nämlich eins vor, wo das, hier, Vers 11, Lied Nummer 11. Wollen Sie mal eben die Verse sehen? Zieh König in die Herzen ein. Vers 2, zieh ein Propheten unsere Nacht. Vers 3, zieh hoher Priester in dein Haus. Nicht? Jetzt wollen wir also das erste Mal singen, Vers 1. Zieh König in die Herzen ein, die deiner Lieben hoffen. Zeig uns in deinem Gnadenschein, wie um dein Himmel offen. Lass uns in König der König Du, sag doch mal, ist die Klimaanlage eingeschaltet? Ist die eingeschaltet? Brummt die? Gut, dann ist recht. Ja, also wenn Sie es nicht empfinden, mir ist gut. Nee, ich habe das Gefühl, dass Sie ein bisschen müde sind. Vielleicht bin ich zu theoretisch heute Abend. Bitte, ich muss nur ein. Ist warm, nicht? Geld ist warm. Mach ein bisschen auf da oben, ja. Also das ist so wundervoll, dieses Könige haben, dieses Propheten, dieses Wissen, das ist der Wille Gottes. Und dieses, wenn sie eine Vermittlung braucht, ich kann Mittler sein. Wie hier so deutlich der Heiland vorgebildet wird. Ich wäre nicht drauf gekommen, Ihnen die wichtige Lehre von den drei Ämtern Jesu heute Abend mal wieder vorzutragen, wenn wir nicht im Alten Testament das hier vorgebildet gekriegt hätten. Das kann man ohne Altes Testament gar nicht so lernen. Das steht im Neuen Testament zerstreut in der Bibel. Aber ich bitte Sie auch herzlich, um Ihres Glaubenslebens willen, machen Sie auch von allen drei Ämtern Jesu Gebrauch. Also wenn ich bloß Jesus als Mittler annehme, der mich mit Gott in Frieden setzt, aber ihn nicht König sein lasse, dann fehlt es am Gehorsam des Glaubens. Und dann irre ich, weil ich ihn nicht zu mir reden lasse. Wenn er bloß mein König ist, dann wird es ein gesetzliches Christentum, das ich nicht mehr freuen kann am Blute Jesu, an einer Versöhnung mit Gott. Wenn ich Jesus bloß als Lehrer habe, dann komme ich nicht weiter als zu einer Theologie von Albert Schweitzer. Verstehen Sie? Das ist so wichtig, dass wir für unser Glaubensleben die drei Ämter Jesu auch in Anspruch nehmen. Mein König wird, dem ich Gehorsam gebe, mein hoher Priester, der mich mit Gott versöhnt, und mein Prophet, der mir die Wahrheit verkündigt, dessen Wort ich jeden Tag brauche. Nun darf ich noch zum Schluss ein kurzes Letztes sagen. Das will ich überschreiben, der geheime Wunsch. Also was wünschst du, sagte Elisa zu der Frau. Du hast einen Wunsch frei. Da sagt sie, ich brauche nichts. Und das drückt sie in der wundervollen Form aus, ich wohne unter meinem Volk. Ich habe heute Geburtstag. Das hätte ich doch erfahren, weil ich nachher ein Lied wünsche. Darf ich auch. Und da habe ich heute so viel Liebe erfahren, von vielen von Ihnen, dass ich einer fragte, ziehen Sie von Essen weg, wenn Sie fragen sind. Jetzt sage ich, ich kann nicht. Ich wohne unter meinem Volke hier, nicht? Ob es ein Straßenkehrer oder Obermeister ist, oder der Sturmkegel oder was, nicht? Also das ist einfach, ich wohne unter meinem Volke. Es ist was Wunderschönes, man braucht nicht mehr viel, wenn man irgendwo so zu Hause ist. Aber, liebe Freunde, die Frau hat es noch anders gemeint. Sie hat es doch so gemeint, ich wohne unter Gottes Volk. Und wissen Sie das zu schätzen? Unter Gottes Volk wohnen dürfen. Es schrieb mir heute eine Frau aus Bremerhaven. Ich bin in seelsorgerlicher Not, ich brauche einen Rat. Sie glauben nicht, wie tot sie alles ist. Ich bin mutterseelenallein. Da habe ich gedacht, was haben wir in Essen gut, dass hier eine Menge Volk Gottes ist. Wer hier also die Brüder und Schwestern findet, der hat selbst die Schuld. Finden Sie nicht? Ist doch wahr. Also hier stolpert man über Kinder Gottes, des Herrn. Darum bin ich also vor allem so gerne in Essen. Das ist ein Geschenk. Ich wohne meinem Volke. Wenn ich in Not bin, habe ich Brüder und Schwestern, ich kann mein Herz ausschütten. Ich finde Leute, die mit mir beten und für mich beten. Nicht, habe ich gespürt, dass viele in Raten und für mich gebetet haben. Da sagt sie, ich brauche nichts, ich wohne unter meinem Volke. Verstehen, so ist gemeint. Kinder Gottes wissen das zu schätzen, dass sie Brüder und Schwestern haben. Benützen Sie es auch. Benützen Sie es auch. Nicht, dass man oft so einladen muss, kommt doch in die Gottesdienste, kommt doch in die Bibelstunde. Da denke ich oft, also das hat gar keinen Sinn. Wer keinen Hunger hat, den zieht es nicht hin. Nicht, wer aber das versteht, unter Gottes Volk zu wohnen, der freut sich dran und benützt das auch. Mir sagte neulich ein Fräulein, ich komme da nicht hin, was Sie sagen, weiß ich ja alles schon. Da habe ich gesagt, da sind Sie ja fein raus. Trotzdem käme ich hin, um des Volkes, Gottes Willen, um der Gemeinschaft Willen. Meine Mutter wurde im Alter so taub, dass sie nichts mehr hörte von der Predigt. Ging aber treu mit dem Gottesdienst. Sag, Mama, hat das einen Sinn? Ach, sagt, hast du eine Ahnung, was bedeutet, unter Kindern Gottes zu sitzen? Aber wenn sie gar nicht verstanden, unter Kindern Gottes zu sitzen. Der Apostel vom Hebräerbrief schreibt, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung wie etliche legen. Also ist das deutlich. Ich wohne in meinem Volk, sagt die Frau, danke Elia, ich brauche weder eine Vermittlung noch sonst was, ich habe alles. Aber der Gehasi, der weiß es besser. Der sagt, sie hat doch einen geheimen Wunsch. Sie möchte gern ein Kind, aber der Mann ist alt. Sie ist wie bei Abraham und so. Kommt ja in der Bibel dauernd vor, nicht? Der Wunsch nach einem Kind und dass eigentlich nur Kinder der Verheißung werden können. Erst muss ich den Gehasi im Moment noch einen Blick drauf werfen. Das war ein Bursche, der spielt keine gute geistliche Rolle in der Bibel. Der Gehasi, dieser Diener, das war so einer, wissen Sie, der kam hinter alles. Wenn der Elisa, der Herzenskündiger, nicht wusste, dass die Frau seinen Wunsch hat, der Gehasi hat er schon spitz gekriegt, nicht? Verstehen Sie? Der war so überall zu Hause. Kein sehr sympathischer Mann. Aber in dem Moment hat er also nur ausgehört, die Frau hätte gern einen Sohn. Was? Ist der Elia hier ein Vorbild Jesu, dass er es war, zu verkündigen, du wirst einen Sohn haben? Bitte, wollen Sie mal dran denken. So ging es beim Abraham, der wollte so gern ein Kind gehabt, nicht? Und da heißt es, Gott selber kam zu Abraham und zeigte ihm die Sterne, kannst du sie zählen, so soll deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte dem Herrn. Da hat es der Herr selber gesagt, du wirst einen Sohn haben. Dass der Elia sowas sagt, zeigt, wie er ein bevollmächtigter Gott war. Nicht? Was ist das schön, wenn ich Verheißungen Gottes in Vollmacht weitersagen darf. Nun, wir sind keine Propheten, weder große noch kleine. Aber zuweilen dürfen wir doch mal Verheißungen Gottes weitersagen, wie es in der Bibel steht, wie Elisa. Und damit Herzen aufrichten. Ich denke an manche seelsorgerliche Gespräche in der DDR von gequetschten Herzen, wo ich gar nicht sagen konnte, nur einfach anhören und dann die Bibel nehmen. Hier, was steht da? Bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Kapiert? Ja, kapiert, danke schön. Wollen wir doch danken, nicht so. Das ist das Schönste, wenn man einem geplagten Herzen eine Verheißung des Herrn weitergeben darf. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so ein bisschen Elia-Dienste tun dürfen. Sie werden mich fragen, Pastor Busch, wie kommst du dazu, dass die Genehmigung kriegst, in der DDR öffentlich zu reden? Ist ja nicht verdächtige Angelegenheit. Ich könnte Ihnen mehrere Gründe sagen, äußerlicher Art. Weil ich also sehr unpolitisch bin, weil ich mit den Leuten rede. Es gibt ja Menschen, die sagen, mit denen reden wir nicht, nicht? Ich rede mit ihnen. Aber es gibt eigentlich nur einen Grund. Jesus sagt, dass er der sei, der aufschließt und niemand schließt zu. Er tut mir die Tür auf. Ist ein Wunder, nicht? Ich denke, wie viele meiner Freunde, die in Dienst hatten, abgelehnt worden sind, ist mir ein ganz großes Wunder. Und dass mir nicht nur die Genehmigung gegeben wurde, sondern, wenn sie mit großer Freundlichkeit, das ist dazu wie ein Wunder, sich dann die Hände regten, den Dienst, also, die haben eine Kirche, die noch funktioniert, der Dom, der ist ja ziemlich kaputt, und die war dann bald zu klein, wir brauchten Lautsprecher, Nebensäle, nicht wahr? So Firmen, die sowas machten, die waren dann noch HO und gingen ein. Wer braucht da Lautsprecher schon? Nicht? Wer hat hier laut zu sprechen? Nur noch die Staatsbehörden. Und also haben die noch Lautsprecher. Und die stellten uns für die Kirche die zur Verfügung. Das ist natürlich fantastisch, nicht? Dass wir also die ganze Anlage da von den Behörden leihen konnten und sogar eingebaut bekamen. So war, möchte man sagen, so äußerlich erstaunlich eine Bereitschaft. Ich habe einen großen Empfang erlebt bei so, wer ist das, Rat des Kreises, wo wir mit großer Offenheit miteinander sprachen und aus Evangelium auf den Tisch gelegt wurde. Also ich kann nur sagen, es war wundervoll, wie Gott mir die Türen auftat, dass ich also eigentlich nur Freundlichkeit erfuhr. Aber wenn man so eine Evangelisation machen will, die ein Wunder ist, dann ist der Teufel auf dem Plan. Bisher war es immer so, dass es vorher Schwierigkeiten gab mit der Einreise, Ablehnung, dann nachdrehe ich noch. Diesmal klappt es so. Ich dachte, ich bin gespannt, wie der Teufel diesmal in die Suppe spuckt. Ich glaube wirklich, dass es einen Teufel gibt. Er durfte Hiob nicht töten, aber er durfte ihn antasten. Und Gott lässt es geschehen, damit seine Knechte sehr zerschlagen und klein in so einen Dienst gehen. Diesmal ging die Sache so, dass das Gesundheitsamt mir mitteilt, sie müssen gegen Pocken geimpft werden, sonst kommen sie nicht durch. Meine Frau sucht alte Impfscheine raus, wo sie rausstellt, dass ich als Knabe dreimal ohne Erfolg geimpft worden bin. So kann ich also hoffen, dass so Dinge, also alles überleben, kriege ich und alles nicht, kann ich hoffen, dass die Sache gut geht, nicht wahr? Ich lasse mir also diese Pockenimpfung machen und denke nichts Arges und dann, als es losgehen soll, werde ich so rasend krank, dass ich überhaupt nicht aussprechen kann. Es war eigentlich so, dass alle Krankheiten, die ich je gehabt habe, wieder aufbrachen. Ischias und Galle und was nur. Ich bin also gewankt zum Zug und meine Frau stand heulend da und sagte, dieses Wrack will jetzt hier sowas unternehmen. Es war furchtbar. Ich war so kaputt, dass ich die ganze Reise eigentlich nur im Dämmerschlaf zugebracht habe, nicht wahr? Man konnte auch nichts essen. Ich ging in Speisewaren, da gab es so fettes Zeug. Ich sagte, nee, komm, lass mal, dann machen wir ein Ei, aber... Das ist nicht vorgesehen und so, also. Und ich war fest überzeugt in meiner ganzen Kaputtheit, dass Gott das sehen will. Der Teufel darf mich jetzt schlagen, ist mir wurscht nicht. Ich konnte auch gar nicht vorbereiten, es war alles wie weggeblasen, nicht? Und dann kommt man also endlich an. Ich weiß, es wäre so einfach, wenn ich mit dem Flugzeug rüber könnte nach Berlin, von da eine Stunde, wäre es eine Reise von 2,5 Stunden. So bin ich also über 12 Stunden unterwegs, nicht? Was ja natürlich auch kein Schleck ist. Und dann stehen sie am Bahnhof, glücklich, dass ich da bin. Und Superintendent und Gemeinschaftspfleger. Was mal so schön ist, dass Gemeinschaft und Kirche ein bisschen näher zusammenrücken, verstehen Sie? Nicht die Kirche, die Pfarrer merken auf einmal, ja, wir haben nicht mehr viele Menschen, die treu sind. Und diese Gemeinschaft, diese Pietisten, die sind da. Und dann werden sie auf einmal nett miteinander, nicht so? Die Gemeinschaftspfleger und Superintendent, das finden sie schlecht hier zusammen. Sind am Bahnhof und laden mich in ihr Auto. Wer eine Ahnung von Autos hat, ein Opel Kadett. Der wird seit etwa 15 Jahren nicht mehr gebaut. Das war ein Wagen, ich sagte, lieber Bruder Superintendent, ich will Zwischengas geben, das kracht ja in allen Gängen, ich gebe schon dort Zwischengas, gibt alles nicht. Das kracht. Und dann fuhren wir also hin. Und dann war ich also Gast bei den Souveränen. Und nun zu den Versammlungen selber. Es ist natürlich wahnsinnig schwer zu reden, weil man seit die Mauer ist noch viel mehr, ja, eine völlig andere Lebensform ist. Verstehen Sie? Eine völlig andere Lebensform. Und da kann man so vorbeireden. Am ersten Abend ging mir so mit ein paar Kleinigkeiten. Also ich brauche über Gebet, ich sage, man kann das Gebet nicht ansehen wie ein Automat. Ich werfe da meinen Groschen rein und ziehe, dann kommt die Schokolade raus. Dann brüllt ein junger Mann neben mir, was ist das? Was? Automat. Schokoladenautomat. Nicht, das kennt diese Jugend nicht mehr, was ein Schokoladenautomat ist. Ach, sag ich so. Dann muss ich ihn erklären, nicht? Oder, nicht, erzähl ich hier vom verlorenen Groschen. Wie, kennen Sie das Gleichnis Jesu vom verlorenen Groschen? Ich sah, da kommt der Milchmann und will kassieren und die Frau findet dann nicht gleich das Geld nach Rollengroschen. Da lacht der ganze Saal. Die Furche, dass ein Milchmann kommt und Milch bringt, ist natürlich unvorstellbar, nicht? Aber das haben sie nicht schnell präsent. Das sind nur zunächst Äußerlichkeiten. Aber verstehen Sie, so kann man ja in, möchte man entscheidenden geistigen Fragen aneinander vorbeireden. Welchen Gewicht hat das Wort Friede, wenn ich sage Friede mit Gott, dass sie da drüben mit unendlich politischer Fracht beladen? Nicht wahr? Dann ist das Denken ja sehr stark kollektiv. Wir sprechen ja verständlich Einzelmenschen an. Wenn ich hier Gott sage, da steht nicht einer auf und protestiert. Mir ist völlig klar in der ersten Versammlung, wenn ich sage Gott, meine Pause und sage, es ist gar nicht selbstverständlich, von Gott zu reden. Sie leben in einem Land, in dem in allen Schulen Jesus Gott gar nicht existiert. Ich weiß, was bedeutet, wenn ich hier Gott sage. Verstehen Sie? Ich muss erst mal davon reden, dass ich Gottes Namen in den Mund nehme. Sonst halten Sie mich für einen rückständigen Kadett, der in den Kirchen können Sie noch machen. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, die ganze geistige Struktur, aber dazu müsste man 14 Tage erst mal da sein. Mir sagte ein Arzt, ich sage, ich schnüffle, wo ich kann. Da sagte er, Sie können hier schnüffeln, so viel Sie wollen. Wie es ist, kommen Sie nicht dahinter, wenn Sie die Bürger dieses Staates sind. Verstehen Sie, es ist völlig anders, als wir es denken. Manches besser, manches anders. Ich bin ja nicht da zu kritisieren. Verstehen Sie? Ich kann nicht als Westmann rüberkommen und sagen, unsere Überheblichkeit. Ich kenne doch Leute, die wieder rübergehen von hier aus. Weil sie sagen, die Westleute sind so hochmütig, hier kann man gar nicht leben. So eingebildet. Ich gehe rüber mit der vollen Offenheit, dass ich sage, es ist eine andere Lebensform. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber zu kritisieren. Nicht? Ich habe lieber diese Lebensform, das haben wir so offen ausgesprochen, nicht? Aber es ist eine andere, nicht? Gucken wir es an. Das ist also das erste Problem, ob man nicht vorbeiredet überhaupt. Und es wurde mir schon nach dem ersten Tag völlig klar, also wenn der Heilige Geist nicht hier Wunder tut, dann geht das alles an Leuten vorbei. Und dann war am ersten Abend diese Kirche besetzt, aber ich habe am Schluss gesagt, wenn ich euch überblicke, dann ist hier keiner unter 50 Jahren. Lieber Superintendent, ist das Sachsenabkündigung, ist das die Kirche hier? Sagt er, nein. Dann sagt er, bitte bestellt mal euren Männern, waren 80% Frauen, und euren Jugendlichen, ich wollte sie mal hier sehen, ich hätte ihm was zu sagen. Und dann am nächsten Tag, ja, nicht mehr, von 6 Uhr ab saßen sie schon da. Aber das war natürlich, lieber an vorne kurzer Zeit, saß ich so da. Und wie ich vorne hinging, dann habe ich gedacht, ich muss mal die Versammlung hinten ansehen, wie das hinten aussieht. Wissen Sie, war nun schon ein ziemliches Gedränge. Und da bin ich außen rum mal hinten rein. Und da war es dann ziemlich anders, war ein tolles Gedränge, hat keinen Platz mehr, schon Nebensaal. Und da habe ich gesagt, alles junge Volk geht da vorne auf die Altarstufen. War so ein breiter Altar von Holz mit breiten Stufen und da oben so eine Plattform. Und nun wurde es so, dass alles junge Volk, also zwischen 16 und 30, davon hinsetzte. Ein Gedränge. Es war ein Bild und das gab sofort ein anderes Tableau. Und nun kamen die an, wenn einer reinkam, da ist ja junges Volk, da kann ich auch reinkommen, nicht? Also am letzten Tag, alle Nebensäle voll, alles, also ich hatte vorher in Werden eine Evangelisation gehabt und das war furchtbar. Werden, da kann man Holz hacken. Da bin ich nicht drüber rausgekommen, ist die Versammlung, dass der Saal besetzt war, bewegte sich aber nichts, nicht? Also ich meine, Gott tut Wunder, da hat Wunder, wird was gewesen sein, aber und hier nun diese Bewegung. Und wissen Sie, es fällt mir jetzt wieder schwer, im Westen zu reden nach den 5 Tagen da, weil ich einfach empfinde, am Sonntag schon und jetzt, das ist alles so selbstverständlich, so stumm. Verstehen Sie? Das ist alles so, wenn ich da drüben sage, der Herr ist König, das ist ein Satz, der ein Affront ist. Ich habe am letzten Tag über die Wiederkunft Jesu gesprochen. Es kann nicht Friede werden, es gibt kein Friedensreich, ehe Jesus wiederkommt. Verstehen Sie, das ist also die Zukunftshoffnung der Christen. Neuer Himmel, neue Erde. Nun, die ganze offizielle Staatslehre ist auch eine Zukunftshoffnung. Überall sehen Sie große Schilder. Wir werden 1968 den Westen überholt haben, 1975 den vollen Kommunismus haben, Überfluss an allen geistigen und leiblichen Gütern. Das heißt, da ist eine Hoffnung. Und nun, die Bibel stellt eine Hoffnung daneben. Verstehen Sie? Ich empfinde, jeder Satz, den wir aussprechen, ist anders, als wenn man an Straßenecken hört. Darum natürlich fast zum Erschrecken. Das ist so ähnlich wie zu Hitlers Zeit, nicht? Da hat der Professor Heim geredet über das Wort, im Reich unseres Gottes hat man das Recht lieb. Da haben sie behauptet. Sie sagten, das ist ein Angriff gegen die Nazis. Ich habe gesagt, ganz richtig, nicht? Verstehen Sie, brauchen ja nur ein Bibelwort zu lesen, das haut hin. Diese knisternde Spannung, das fehlt mir jetzt einfach wieder hier ein bisschen, nicht? Wenn ich eben sage, so heißt, dann vielleicht ist es einfach, dass mir das fehlt, dieser Pfeffer der Versammlung. Nicht mehr. Sie verstehen, was ich meine? Das Aufregen des Evangeliums kommt in einem solchen Staat zum Ausdruck. Ich empfand, wie aufregend der ersten Christenheit im totalen römischen Staat das Evangelium gewesen sein muss. Im totalen römischen Staat das Evangelium einfach toll gewesen sein muss, nicht? Und es ist verwunderlich, dass sich das darf und man quetscht nicht einfach die Sache ab. Im letzten Abend, da sah ich groß Gedränge, nicht wahr? Und wer hat da immer, ein anderer macht die Einleitung, mal der Superintendent, mal ein Pfarrer, mal der Gemeinschaftspfleger. Und da haben sie gerade angefangen, da sagt er, halt, wir müssen stoppen, da kommt noch ein Omnibus von Brandenburg. Und dann geht die Tür auf und kommt nach vorne, ist die einzige Möglichkeit noch. Und dann kommen da 60 junge Leute an. Müssen wir vorstellen. Nicht 60 junge Leute, vielleicht 40 junge Männer, 20 Mädels. Was das bedeutet, mit einem Jugendpfleger, wie die da durch den Saal marschieren, da habe ich gedacht, jeder von diesen jungen Leuten ist ja ein Bekenntnis in diesem Augenblick, verstehen Sie? Und vielleicht liegt darin einer der Bedeutung, dass für so eine Evangelisation, dass man eine große Versammlung wieder ist, und Mut gewinnen alle. Es sind natürlich sehr ernste Fragen, die wir dann offen besprachen auch. Das ist die Frage des Militärdienstes. Also jetzt haben die Aufrüstung. Die haben jetzt auch Wehrpflicht. Und nun hat man also jahrelang ja da drüben gesagt, nur die Kriegsdienstverweigerer sind die wahren Leute. Nicht plötzlich haben sie selber Wehrpflicht. Und nun sagen die jungen Leute, wie ist mit Wehrdienstverweigerung, nicht wahr? Und da gibt es natürlich viel seelsorgliche Fragen. Viel seelsorgliches Fragen. Und ich habe da also im Gespräch mit den Behörden über diesen Punkt, weil es in Seelsorge so viel an mich kam, was sie quält, ist weniger Soldatenspiel als der Eid. Wir verpflichten, schwören, schrankenlosen Gehorsam. Kann ein Christ so schwören? Kann ein Christ so schwören? Ich sagte, wir würden nämlich anerkennen, dass für einen Christen dieser schrankenlose Gehorsam beschränkt wird durch den Gehorsam gegen Gott. Muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich sagte auf einer Fachkonferenz, ihr müsst das offen aussprechen. Für Christen heißt schrankloser Gehorsam nur so weit er nicht gegen Gottes Gebot ist. Das müsst ihr jetzt mal laut sagen für all die jungen Soldaten. Dass ich das erzähle, zeigt Ihnen, dass diese Frage sehr offen ventiliert wird, sehr offen besprochen wird, nicht sehr am Tagelicht. Und ich war sehr dankbar, dass wir also auch mit Hürdenvertretern da offen drüber reden durften, nicht? Sie sehen es natürlich anders als wir. Sie sagen, da wir eine Friedensarmee sind, ist bei uns der Wehrdienst Friedensdienst. Da ihr aber aggressive Armee seid, ist bei euch Wehrdienst Kriegssetzerei. Nicht wahr? Ach, meine Freunde, das sind Brillen. Glauben Sie nicht, dass wir im Westen auch Brillen aufhaben? Eine Menge Brillen. Das ist mir, für mich persönlich so wertvoll, so eine Reise, dass ich so ein bisschen Brille, ein bisschen Versuch runterzukriegen. Verstehen Sie? Mal Verschiedenes zu sehen. Also dank der Wirkung des Geistes Gottes kam diese Botschaft an, trotzdem ich also aus so anderem Denken komme. Also ein Zettel war noch so wertvoll vorher, verstehst du, dass ich das so ein bisschen sage. Trotzdem aus anderem Denken kommt, das ist also ein Risiko, kam die Botschaft an das junge Volk kam und an Männer. Das war einfach herrlich, wie so Männer dann nicht ganz da vorne warten, die standen hinten so in Klumpen, so bereit zum Abspringen wieder, nicht wahr? So im letzten Moment, wenn es schon begonnen hat, auf einmal war der Tür immer so Unruhe. Ich sah, wie sie es immer noch reinschob, nicht wahr, von Männern. Ein unbeschreiblicher, schöner Anblick. Nun sage ich, was ist das doch für eine Gnadenzeit, dass in einem Staat, der offiziell sagt, wir verfolgen die Kirche nicht, wir erkennen sie an, aber unsere Grundlage ist Atheismus, Marxismus. Nicht wahr, ganz offen gesagt, wir verfolgen die Kirche nicht, sagen sie, weil sie von selber absterben wird. Sie wird sich erübrigen, nicht wahr? Wir verfolgen sie nicht, sie kann bleiben. Ich habe Ihnen gesagt, Sie kennen die Macht Gottes nicht. Verstehen Sie, dass in einem solchen Staat eine Gemeinde Jesu da ist. Ich sagte dem Souverän, am letzten Abend saß ich mit ihm und ein paar Ärzten zusammen. Da sagte er, was werden Sie nun als größten Eindruck zu Hause erzählen? Da sage ich, als größten Eindruck werde ich erzählen, es ist im kommenden Staat eine Gemeinde Jesu Christi da. Da sagte er, oh, aber kümmerlich. Ja, sagen Sie, meinen Sie vielleicht, unsere Gemeinde Jesu Christi wäre nicht auch kümmerlich hier, nicht? Vom Pastor bis zum letzten Lied geht's kümmerlich zu. Das Wunder der Gemeinde Jesu Christi. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich kann nicht sagen, ob die wirklich überzeugt sind, die Kirche stirbt von selber ab, oder ob die Gelegenheit nicht künstlich, weil immer gerade Schwierigkeiten sind, so, dass sie nicht dazu kommen, sie von uns abzuquetschen, wie bei Hitler, der wollte immer, aber es kam was dazwischen, verstehen Sie? So lebt die Gemeinde Jesu Christi. Da läuten die Glocken. Also, wenn Beerdigungen sind, läuten die Glocken. Nicht? Mir zu reichlich. Ich weiß nicht, ich bin da kein Faible für, aber sie läuten tatsächlich nicht. Und das strömt und die kriegen Omnibusse für Evangelisationen. Ich sage, wir wollen Gebetsgemeinschaft vorher haben. Ich gehe auf keine Kanzel, Gebetsgemeinschaft vorher war. Und dann kommen da verstandene Brüder zusammen, alt und junge, und beten miteinander. Gemeinde Jesu ist da. Und dann, was besonders schön für mich war, ist noch Folgendes, die Gemeinschaft mit den Amtsbrüdern. Die theologische Spannung in Westdeutschland, das wissen Sie, ich wollte nur eben zu sagen, sind so, dass der Herausgeber des Blattes Licht und Leben für viele Theologen in Westdeutschland eine unmögliche Figur ist. Wenn Sie empfehlen, mal sich bei den Pfarrern erkundigen, was von mir hielten, da können Sie erfahren. Verstehen Sie, die theologischen Spannungen sind so, dass weithin da also alle auseinandergerissen sind, dass ich sagen kann, das ist nicht mehr biblisch, das ist nicht mehr und so. Und die sagen, das ist ja engherzig. Unter dem Druck dieses überall gelehrten Atheismus kommt natürlich die Gemeinde Jesu anders zusammen. Und zwar eine Pfarrkonferenz, die war unbeschreiblich schön. Also das gehört mir am schönsten, da sitzen da so 30 Pfarrer mit ihren Frauen, ganzen Kreis Rathenow, und dann hält der Superintendent erst eine Andacht. Also so herzandringend und so zentral und so biblisch. Und dann sagt er, jetzt wollen wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Und das war herrlich, eine Gebetsgemeinschaft Pfarrer. Das ist eine seltene Sache. Nicht wahr? Also wunderbar schön, eine Gebetsgemeinschaft. Das war so lebendig. Und dann kam ich dran. Und nun drei Dinge bewegen mich. Die Theologie heute. Zweitens die Frage, wie predigt man? Nee, wie soll ich predigen, dass der moderne Mensch zuhört, dieser Anspruchslose, der überhaupt bloß noch Bilder sehen kann im Fernsehen und im Kino. Und drittens, wie steht die Jugend heute? Und da ging es natürlich gleich in die Tiefe und Widerspruch und so weiter. Aber wissen Sie, aller Widerspruch war im Grunde, es war eine brüderliche Sache. Man gehörte zusammen. Jeden Abend hingen mindestens 4, 5, 6 Pfarrer da und hatten so Sprechapparate, die lieben sie innig. Die können sie kriegen da offenbar, so wie sie da oben sind. Und hatten mir ein Mikrofönchen und nahmen auf Band auf. Ich sage, was soll der Unsinn? Das macht mich verrückt, wenn ich mal auf den Pult haue, da fallen die runter wie Pflaumen vom Baum. Tun sie mir doch die Mikrofönchen weg, nicht wahr? Dann sagten sie, sie ahnen nicht, was das für uns bedeutet, nicht? Wissen Sie, wenn Sie allein so in so einem brandenburgischen Kaff, Friesack und so, wissen Sie, wo die Quizzos waren und der Hosenherr von Bredow rumgetobt sind, wissen Sie, so diese Kante ist das doch nicht wahr? Und dann mal einfach so eine Rede wieder. Ich sage, was ja, ihr predigt selber, sehen Sie, so haben wir es lange nicht zu predigen gewagt, dass Sie sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass ich Gott sage. Ich weiß, dass Millionen sagen, es gibt ihn gar nicht. Ich bezeuge euch, Gott ist da. Sagt er, mit der vielen, also Steine von Herzen. Einfach mal sagen, er ist da. Nicht mehr ist ein Problem, ist eine Diskussion, er ist da. Und wer es nicht sieht, ist blind. Nicht? Diese problemlose Art meiner Verkündigung hat ihn einfach wieder neuen Mut gemacht. Und nun laufen die Tonbänder da rum in Altersheim und Familienabenden und so weiter. Da habe ich gedacht, wie rührend, wenn die Pfarrer da nicht mehr auf ihren merkwürdigen Vehikeln ankommen und mit dem Sprechapparat und die Sachen auf Ton aufnehmen. Ich bin's nicht wert, ich bin's nicht wert, nicht? Aber es war herrlich. Sie fühlen mir ab, dass ich sehr bewegt bin von den Problemen, die die Leute darüber bewegen. Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht alles sagen kann. Verstehen Sie? Es ist viel mir anvertraut von den Problemen. Auch von den Behörden. Ich bin da rein bei dem Rat des Kreises und sagte, lass uns mal offen über Probleme sprechen. Welche Probleme haben Sie? Haben wir ganz offen geredet. Das kann ich jetzt nicht alles in der Öffentlichkeit vortragen. Verstehen Sie wohl. Nicht? Das könnte falsch verstanden werden. Aber ich hoffe, das merken Sie mir an. Die Freude darüber, wie unter den ganzen Auseinandersetzungen und Problematik dieses Landes die Gemeinde Jesu da ist. Also ein Wunder vor unseren Augen. Und da kam ich nach Hause und habe gesagt, Wilhelm, habe ich gesagt, sie ist in Essen genauso ein Wunder wie in Rathenow. Und darum freue ich mich, dass Sie jetzt hier kommen.